Vor einem Jahr hat Präsident Obama mehr Offenheit beim US-Drohnenkrieg angekündigt, denn der Drohnenkrieg, der ist umstritten, auch in den USA. Ein Jahr sind jetzt vergangen. Gibt es denn aus Ihrer Sicht inzwischen mehr Transparenz beim US-Drohnenkrieg? Wie sehen Sie das?
Also meiner Einschätzung nach hat sich die Transparenz im letzten Jahr noch nicht deutlich erhöht. Man kann die Frage stellen, liegt es daran, dass vielleicht ein Jahr im komplexen US-politischen System zu kurz ist oder ob vielleicht die Regierung möglicherweise gar nicht so das Interesse hat, tatsächlich Transparenz herzustellen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, so richtig viel mehr als vor einem Jahr wissen wir über das Drohnenprogramm eigentlich nicht mehr.
Es gibt also weiterhin einen geheimen Drohnenkrieg. Inwieweit wird aber der US-Kongress über die Drohnenangriffe informiert? Denn es waren ja vor allem auch Kongressabgeordnete, die mehr wissen wollten.
Das ist natürlich auch immer schwierig einzuschätzen, weil diejenigen, die definitiv informiert werden, sind die Mitglieder in den Geheimdienstausschüssen. Die dürfen aber dann natürlich nach außen hin nicht erzählen, was sie mitbekommen haben. Und insoweit denke ich, dass ein kleiner Zirkel im Kongress sicherlich einen guten Blick hat auf das Drohnenprogramm und auch sich eine ungefähre Vorstellung machen kann, was da läuft. Das Problem ist aber, dass das keine Breitenwirkung hat, dass also nicht die Masse der Abgeordneten an die entsprechenden Daten kommt und eben auch die amerikanische Öffentlichkeit diese Daten dann nicht beurteilen und bewerten kann. Also dieser Gedanke, der Kongress hat eine kleine Gruppe, die das übersieht, das ist sicherlich richtig, aber ob das ausreichend ist, würde ich bezweifeln.
Gibt es denn überhaupt zuverlässige Zahlen darüber, wie viele Menschen durch US-Drohnenangriffe bisher getötet worden sind?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Also die Schätzungen gehen weit auseinander und die belastbarsten Quellen, die wir haben, sprechen zum Beispiel von in Pakistan zwischen 2.500 und 3.600 Toten. Das Problem ist, dass niemand wirklich weiß, wie viele Menschen ums Leben gekommen sind, weil die meisten Quellen, die wir haben, basieren auf Zeitungsartikeln, auf Befragung oder Informationen von lokalen Beobachtern. Und da stellt sich natürlich von der methodischen Seite immer die Frage, wie belastbar ist ein Zeitungsartikel, in dem steht, bei einem Drohnenangriff wurden 5 Kämpfer und 2 Zivilisten getötet. Also wo hat der Journalist, der höchstwahrscheinlich auch gar nicht vor Ort war, sondern in Islamabad saß, woher hat der seine Informationen? Also das ist sehr, sehr spekulativ, die Daten, die wir da haben.
Und was sagt die US-Regierung selbst dazu, zu den Schätzungen, zu den Spekulationen über die Zahl der Opfer?
Die US-Regierung gibt erstmal keine Daten bekannt. Und insoweit sind diese Daten, die wir haben, das Belastbarste, auf die wir uns sozusagen stützen können. Die werden von Nichtregierungsorganisationen gesammelt. Also die Spanne reicht je nachdem zwischen 2.500 und 3.600 Toten in Pakistan. Das ist die Gesamtsumme. Und dann muss man halt wieder in die einzelnen Zahlen schauen, wie viel dann jeweils als Kämpfer, als Zivilist oder als Unknown, also man kann es nicht zuordnen, angenommen werden. Und je nachdem, welche Nichtregierungsorganisation man anschaut, ob die jetzt eher regierungskritisch ist oder ob sie eher die Regierung unterstützt, da kommt man dann schon zu unterschiedlichen Zahlen. Aber die Dimension, dass in Pakistan mehrere 2.000 bis 3.000 Menschen durch Drohnenangriffe ums Leben kamen. Also diese Dimension wird von Nichtregierungsorganisationen in der Regel anerkannt. Aber wie gesagt, die US-Regierung gibt keine Daten zu diesen Angriffen heraus.
Immer wieder ist zu hören, dass unter den Opfern auch Unschuldige seien, die eigentlich nicht das eigentliche Ziel von Drohnenangriffen waren. Warum ist denn die Zahl der Opfer von Drohnenangriffen eigentlich so hoch? Es heißt doch immer wieder, Drohnen seien gerade punktgenaue Waffen und könnten gerade zivile Opfer vermeiden. Das passt doch nicht zusammen.
Also in der Theorie ist es natürlich richtig, dass man sagen muss, so ein System kann man hochpräzise einsetzen. Aber in der Realität gibt es natürlich immer Faktoren, die einspielen. Das erste ist, dass in der Regel an den Drohnen noch relativ große Sprengköpfe benutzt werden, die dann auch dafür sorgen, dass Splitter weit geschleudert werden und eben ein Zivilist, der dann vorbeigelaufen ist, halt möglicherweise doch durch einen Splitter verletzt oder getötet ist. Das versucht die US-Regierung und die US-Rüstungsindustrie in den Griff zu bekommen, indem man eben momentan sieht, dass immer kleinere Sprengköpfe entwickelt werden sollen, die dann wirklich nur noch auf den Punkt Menschen töten. Wir sehen momentan aber auch einen Trend. Und dieser Trend ist, dass die Systeme, die Drohnen tatsächlich immer präziser töten. Ich habe auf einer sehr verlässlichen US-Seite die Zahlen gefunden, die sagen, dass unter Bush noch 40% aller Getöteten im Schnitt Zivilisten waren. Unter Obama ist der Wert auf 7% gesunken.
Die hohe Opferzahl, ist die nicht auch darauf zurückzuführen, dass es nur unzureichende Informationen oder lückenhafte Informationen über die Ziele, über die möglichen, über die mutmaßlichen Terroristen gibt, die man attackieren will?
Das ist sicherlich auch ein Problem, dass man hier in der Zwischenzeit es mit mutmaßlichen Terroristen zu tun hat, über die gar nicht so viele Erkenntnisse vorliegen. Also die erste Welle der Drohnenangriffe, die noch unter Bush stattgefunden hat, hat ganz gezielt Führungseliten ausgeschaltet, sowohl bei den Taliban als auch bei Al-Qaida. Und die waren relativ gut bekannt, den Geheimdiensten. In der Zwischenzeit haben wir es in der Regel mit einer neuen Gruppe zu tun, die entweder noch nicht so bekannt ist oder eben auch noch gar nicht lange in der Position. Das heißt, da liegen einfach weniger Erkenntnisse vor. Und dann beginnt man natürlich auch in eine Bredouille zu kommen. Greift man nun an, verlässt man sich auf diese Informationen und offensichtlich entscheidet sich die US-Regierung dann doch im Zweifel einen Angriff vorzunehmen. Und insoweit ist natürlich das Problem, dass die US-Regierung doch relativ dünne Informationsbasis hat, dass sie aber gleichzeitig wohl die technische Seite der Drohne immer stärker in den Griff bekommt. Dahingehend, dass die theoretische Genauigkeit der Drohne nun auch in den Angriffen sich widerspiegelt und der Anteil an klar zuzuordnenden Zivilisten deutlich am Sinken ist.
Als Grund für die hohe Opferzahl wird manchmal auch der sogenannte Signature Strike angegeben, also offenbar Angriffe, die nur auf Leute erfolgen, die verdächtig sind, die Merkmale haben für Terroristen. Können Sie mal erläutern, was genau sind Signature Strikes?
In der klassischen Kriegsführung ist das eigentlich ein bekanntes Konzept. Das heißt, ein Flugzeug, ein bemanntes Flugzeug sieht eine Gruppe von Menschen, die in einer geraden Linie eine Straße hinterher entlanglaufen, nimmt an, es handelt sich hierbei um Soldaten, greift die an. Und ich habe da länger mit Völkerrechtlern geredet, die sagen mir, solche Angriffe, die rein auf solchen Schlussfolgerungen aus bestimmten Verhalten einer Gruppe, eines Einzelnen, wird auf seinen Status als Soldat geschlossen, deshalb darf er angegriffen werden, dass das völkerrechtlich durchaus legitim ist.
Aber wie sieht das aus bei Angriffen gegen verdächtige Terroristen? Denn wenn die beispielsweise nur mehrmals das Auto wechseln, sind dann das gleich mutmaßliche Terroristen und können dadurch das Ziel von Drohnenangriffen werden?
Auch hier sind wir wieder in einem hochgradig spekulativen Bereich, weil die US-Regierung meines Wissens nicht wirklich zugegeben hat, dass es Signature Strikes überhaupt gibt und auch überhaupt keine Kriterien gesagt hat, wenn es welche gäbe, wie diese Kriterien aussehen. Insoweit ist es natürlich ein ganz hochgradig schwierig, das einzuordnen, zumal viele US-Quellen halt sagen, ja, es finden tatsächlich Signature Strikes statt und das Verhalten von Gruppen von Männern, die sich zusammentreffen, dass das signalisiert, dass hier Pläne geschmiedet werden etc. Die grundsätzlichere Frage ist meines Erachtens einfach, wie bewerte ich einen Aufständischen, einen Taliban oder einen potenziellen mutmaßlichen Terroristen, wie bewerte ich den rechtlich? Und wenn man sozusagen dann das rechtliche Konstrukt zugrunde legt, was die US-Regierung tut, dass es sich bei diesen Personen um Kämpfer im Sinne des Völkerrechts handelt, also um Personen, die ich legal nach Völkerrecht angreifen darf, dann wären sozusagen Signature Strikes zulässig. Die Frage aber ist, und hier haben die meisten europäischen Völkerrechtler, zumindest die, mit denen ich da intensiv gesprochen habe, eine andere Meinung, die sagen, nein, wir müssen hier nicht oder wir dürfen nicht von einem Kombatantenstatus ausgehen und entsprechend wären grundsätzlich Angriffe gegen solche Personen völkerrechtlich nicht zulässig. Also für mich stellt sich sozusagen die Frage der Signature Strikes nachrangig. Die zentrale Frage ist, dürfen überhaupt mutmaßliche Terroristen mit tödlicher Gewalt angegriffen werden?
Präsident Obama hatte unmittelbar vor seiner Rede über die Drohnenangriffe im Mai vergangenen Jahres eine Richtlinie unterzeichnet, die klare Regeln für Drohnenangriffe enthalten soll. Wissen Sie was darüber? Was sind das für Regeln, die jetzt gelten sollen?
In seiner Rede im Mai hat Obama ja ein paar Sachen genannt, die seiner Meinung nach da relevant wären. Und er sagt, also wir haben eine Präferenz, mutmaßliche Terroristen gefangen zu nehmen und wir greifen nur mit tödlicher Gewalt an, wenn wir damit eine kurz bevorstehende Terrorattacke stoppen oder verhindern können. Er sagt, man braucht eine Near Certainty, also eine fast vollständige Sicherheit, dass das Ziel auch tatsächlich am vermuteten Ort ist und dass keine zivilen Opfer anfallen. Aber hier Near Certainty oder fast vollständige Sicherheit heißt eben nicht, wir müssen uns hundertprozentig sicher sein. Er sagt, wir greifen nur dann an, wenn wir es, wenn wir eine Gefangennahme nicht umsetzen können, wenn wir von dem Staat, in dem sich der mutmaßliche Terrorist aufhält, keine Unterstützung bekommen, um hier tätig zu werden und wenn wir keine Alternative sehen. Das sind alles Sachen, die auf den ersten Blick sich sehr freundlich und einschränkend anhören. Aber natürlich kann man bei jedem Punkt halt fragen, was bedeutet es, dass man jemanden halt nicht gefangen nehmen kann? Liegt es daran, dass man das Leben der eigenen Truppen an der Stelle nicht gefährden möchte? Liegt es daran, dass man irgendwie Angst hat, sich mit einem souveränen Staat anzulegen und glaubt, ein Drohnenangriff würde weniger als Eingriff in die Souveränität bewertet, als zum Beispiel das Entsenden von Kampftruppen? Was heißt es, keine Alternative zu haben? Was heißt es, tatsächlich eine bevorstehende Attacke zu haben? Angesichts der Vielzahl angegriffener und mutmaßlicher Terroristen kann man sich schon fragen, ob die alle jetzt tatsächlich in einer aktiven Vorbereitung involviert waren, die tatsächlich, hätte man jetzt nicht diesen Drohnenangriff gemacht, am nächsten Tag zu US-Opfern geführt hätten. Also alle Punkte sind so, dass man sie auch ausdehnen und sehr zugunsten von Drohnenangriffen auslegen kann.
Wie ist denn Ihre Einschätzung? Sind denn diese Regeln auch umgesetzt worden?
Kann man nicht sagen. Also wir sehen momentan weniger Drohnenangriffe. Aber ob das sozusagen auf die Regeln zurückzuführen ist oder auf veränderte politische Situationen, zum Beispiel in Pakistan, kann man ganz schwer einschätzen. Also meinem Gefühl nach sind das alles bisher Worte, mit denen sich Obama alle Optionen offen hält.
Sie sagen aber auch, es gibt einen Trend zu weniger Drohnenangriffe?
Ja, also das sehen wir schon. In Pakistan war der Höhepunkt zum Beispiel 2010 mit 122 Angriffen. Im letzten Jahr waren es 27, 2014 sind es bisher kein Angriff. Und hier könnte man zum Beispiel spekulieren, ob die Friedensgespräche zwischen pakistanischen Taliban und der pakistanischen Regierung eben dazu geführt haben, dass die US-Regierung sagt, okay, um diese Friedensgespräche nicht zu behindern, halten wir uns jetzt mal zurück.
Obama hat ja im vergangenen Jahr auch gesagt, dass das Hauptziel der USA sei, mutmaßliche Terroristen festzunehmen und sie vor Gericht zu stellen. Das geht natürlich nicht durch Drohnenangriffe. Wer entscheidet denn letztlich, wer das Ziel eines Drohnenangriffes wird und damit getötet wird? Wo liegt die Entscheidung letztlich?
Die US-Papiere dazu sagen, at the most senior level, also der höchste die höchste politische Ebene. Und nach allem, was man lesen kann, scheint es so zu sein, dass tatsächlich zumindest als problematisch empfundene Angriffe durch Obama selbst abgezeichnet oder gegengezeichnet werden. Hier wäre zum Beispiel dran zu denken, wenn ein US-Bürger möglicherweise in das Fadenkreuz der Drohne gerät. Ansonsten heißt es, dass es auch auf oberster Beamtenebene entschieden wird. Also so ganz eindeutig ist auch dieses nicht.
Es hatte mal in dem vergangenen Jahr, glaube ich, in der New York Times einen Artikel gegeben, wo da der Eindruck zumindest erweckt worden ist, Obama würde grundsätzlich jeden einzelnen Fall prüfen, bevor sozusagen die Drohnenangriffe autorisiert werden.
Wir wissen es nicht. Wenn das sozusagen tatsächlich stimmen würde, hätte er eine Menge zu tun. Und wir reden bisher von 300 Drohnenangriffen in Pakistan in seiner Präsidentschaft. Und inwieweit das tatsächlich immer in jedem Fall bis zu ihm hochkommt, wir haben darüber keine belastbaren Informationen.
Drohnenangriffe gibt es vor allem im pakistanischen Grenzgebiet. Die Regierung in Islamabad protestiert immer wieder öffentlich gegen diese Attacken. Sie spricht von der Verletzung des Völkerrechts. Warum stößt diese Kritik in Washington aber auf taube Ohren? Oder spielt möglicherweise Pakistan hier eine Doppelrolle und billigt insgeheim diese Drohnenangriffe, die sie öffentlich kritisiert?
Hier gibt es auch starke Hinweise, dass es eine Billigung gibt, die aber auch nach außen hin nicht 100% belegt werden kann. Man muss sich natürlich klar machen, die pakistanische Armee fliegt ja selbst Angriffe in den Stammesgebieten in Nord- und Süd-Waziristan. Und die Ziele, die die pakistanische Armee angreift und die US-Drohnenziele, das ist im Prinzip, ist das dieselbe Gruppe. Also insoweit kommen die US-Drohnenangriffe der pakistanischen Regierung gar nicht mal so schlecht zu Pass. Und insoweit eine Doppelstrategie zu fahren, auf der einen Seite nach außen hin zu sagen, wir lehnen das ab, wir wollen das nicht, und damit die Bevölkerung nicht den Eindruck hat, hier würden die USA sich zu stark auf pakistanischem Boden engagieren, aber gleichzeitig es zu billigen, weil man weiß, es werden Ziele getroffen, die auch unsere Gegner sind. Also diese Doppelstrategie macht in meinen Augen durchaus Sinn. Ist plausibel einfach.
Die USA haben ja auch jahrelang eine Drohnenbasis in Pakistan selbst unterhalten, die allerdings nach diplomatischen Verstimmungen zwischen Pakistan und den USA wieder geschlossen werden musste.
Ja, genau. Also da muss man sich schon immer klar machen, in Pakistan liegt wahrscheinlich eine Zustimmung vor. Im Jemen unterstützen die USA auch die jemenitische Regierung gegen Aufständische. Also die US-Drohnenwaffe kommt einigen Regierungen halt auch zu Pass in ihren eigenen Kampfhandlungen gegen Aufständische und so weiter.
Zu hören ist auch, dass Drohnenangriffe nicht nur durch das US-Militär, sondern auch durch den US-Geheimdienst CIA ausgeführt werden. Warum diese Unterscheidung? Was steckt dahinter?
Historisch gesehen ist das US-Kampfdrohnenprogramm erstmal durch die CIA durchgeführt worden. Also es ist eigentlich ein CIA-Projekt. Und Obama hat ja letztes Jahr angekündigt, es wieder stärker zur Luftwaffe zurückzuführen oder überhaupt der Luftwaffe zu übergeben. Und ein Gedanke hierbei ist natürlich, dass er damit signalisieren wollte, er wird nun transparenter, das Pentagon ist insgesamt transparenter als die CIA, so eine Goodwill-Aktion, um zu zeigen, das soll nicht mehr im ganz Geheimen durch den Geheimdienst durchgeführt werden, sondern schon etwas verregulierter durch die Armee. Man muss sich klar machen, die Armee unterliegt zum Beispiel klaren Einsatzregeln, die auch bekannt sind, wie im Einsatz vorzugehen ist, worauf zu achten ist. Wir wissen nicht, ob sich die CIA an ähnliche Regeln hält, ob sie solche Regeln hat. Also theoretisch ein ganz guter Schritt zu mehr Transparenz. Aber ob das tatsächlich nachher auch so umgesetzt wird, ist auch noch nicht klar. Zumal es auch im Militär sehr geheime Bereiche gibt, die sich der Kongressüberwachung entziehen. Zum Beispiel also das Joint Special Operations Command, das den Angriff auf Bin Laden organisiert hat. Das ist auch extrem geheim. Da sagen einige Experten, die sind sogar noch undurchschaubarer, weniger transparent als die CIA. Und es gibt Hinweise, dass Obama genau diesem Kommando die Drohnen dann bei der Armee übergeben möchte.
Aus Washington ist ja auch berichtet worden, es solle weniger Drohnenangriffe durch die CIA geben. Obama bemühe sich, die Drohnenangriffe in erster Linie in die Verantwortung des Pentagons zu legen. Aber wird dadurch die Transparenz der Drohnenangriffe nicht doch weiter eingeschränkt? Denn militärische Operationen, auch wenn Sie das eben schon angedeutet haben, unterliegen ja weiterhin der Geheimhaltung. Und bei dem Auslandsgeheimdienst CIA gibt es immerhin noch eine parlamentarische Kontrolle, zumindest in einem begrenzten Bereich. Also die Frage ist, ist es wirklich so, dass militärische Operationen transparenter sind als Geheimdienstoperationen?
Also das kommt darauf an, bei wem in der Armee die Einsätze angelagert sind. Also JSOC, das Joint Special Operations Command, da haben wohl auch die Kongressabgeordneten es sehr, sehr schwer, an Daten zu kommen.
Aber die machen ja offenbar die Drohnenangriffe oder sind für die Drohnenangriffe verantwortlich, was man so hört.
Jetzt gibt es Hinweise, dass an JSOC übergeben wurde, das ist richtig. Das würde halt diesem Gedanken, Transparenz dadurch durch diesen Transfer zu bringen, total entgegenlaufen. Auf der anderen Seite darf man nicht unterschätzen, und das ist sicherlich ein Faktor, der noch zum Spielen kommen könnte, der Kongress hat mehr Möglichkeiten, auf die Finanzierung des Militärs Einfluss zu nehmen, als auf die Finanzierung der Geheimdienste. Insoweit könnte, wenn der Frust im Kongress groß genug ist, über den Finanzhebel möglicherweise eine größere Transparenz auch im Rahmen von JSOC, diesem Special Operations Command, erzwungen werden. Außerdem haben US-Bürger größere Möglichkeiten, beim Militär auf die Herausgabe von Informationen zu klagen, als das bei den Geheimdiensten ist. Insoweit könnte es durchaus sein, dass in der längeren, mittleren bis längeren Frist hier dann doch Transparenz erzwungen werden kann, von Kongressabgeordneten, von US-Bürgern, die man bei der CIA nicht hätte erzwingen können. Aber das sind lange Schritte, da werden sicherlich auch viele Gerichte involviert werden. Also kurzfristig hat diese Verschiebung hin von der CIA zum Militär sicherlich nicht mehr Transparenz gebracht.
Die USA sehen sich in einem globalen Krieg gegen den Terrorismus. Damit werden auch die weltweiten Drohnenangriffe begründet und gerechtfertigt. Mit dieser rechtlichen Position steht Washington aber in der internationalen Gemeinschaft ziemlich isoliert da, denn vor allem die Europäer sehen das auch aus rechtlicher Sicht ganz anders.
Die meisten europäischen Völkerrechtler von den europäischen Regierungen oder der Europäischen Union hat man da offiziell noch nichts gehört.
Würden Sie sich das wünschen?
Das würde ich mir definitiv wünschen. Ich finde es schon einigermaßen erstaunlich, dass hier eine Praxis, die von den meisten Völkerrechtlern als völkerrechtswidrig angesehen wird, nicht kritisch kommentiert wird. Das muss doch unter Freunden möglich sein. Man muss sich nämlich immer klar machen, Völkerrecht ist nicht ein Recht, das irgendwie fest ist. Völkerrecht verändert sich auch durch das Handeln der Staaten. Und wenn ein Staat Völkerrecht auf eine Art interpretiert, dass es von den meisten Personen als Bruch wahrgenommen wird, aber niemand widerspricht, dann öffnet das natürlich auch für andere Staaten die Möglichkeit, sich darauf zu berufen. Und wer garantiert, dass nicht irgendwann auch andere Staaten sagen, wir haben ein Terrorproblem, wir bekämpfen jetzt Terroristen mit Drohnen, die USA haben das ja vorgemacht. Und man kann dann völkerrechtlich gar nichts mehr sagen, weil dieser Einwand, es hat ja niemand widersprochen, damit ist Recht geschaffen worden, sehr stark und schlagend ist.
Mit den Drohnenangriffen wollen die USA den Terrorismus bekämpfen, aber schaffen diese Angriffe nicht gerade erst recht neue Terroristen? Sind diese Drohnenattacken vor diesem Hintergrund nicht möglicherweise sogar richtig kontraproduktiv?
Das ist zu vermuten. Auch hier gilt wieder, wir haben eigentlich kein belastbares Datenmaterial, aber eins ist definitiv sicher. In der Anfangsphase der Drohnenangriffe haben Befürworter immer gesagt, Drohnenangriffe sind eine besonders demoralisierende Art, Gewalt einzusetzen, weil sie ja im wörtlichen Sinn aus dem blauen Himmel erfolgen können und man nie weiß, ob man im Fadenkreuz der Drohne steht oder nicht. Und die Erwartung bei den Befürwortern war, dass dann die Taliban und potenzielle Terroristen ihre Waffen einfach wegwerfen werden, weil sie einsehen, dass man gegen diese Drohnenangriffe nichts machen kann und demoralisiert den Kampf einstellen. Und jetzt sind wir in der zweiten Dekade des Drohnenkriegs. 2002 fanden die ersten Drohnenangriffe statt. Wir sind jetzt also schon 12 Jahre weiter. Und ich sehe jetzt nicht, dass da groß angelegt eine Demoralisierung stattgefunden hat. Selbst wenn man jetzt sich auf die vorsichtige Position festlegt und sagt, der Terrorismus wird nicht zwingend geschürt. Er wird definitiv nicht dadurch in dem Maße eingehegt, wie das die Befürworter gehofft hatten.
Die Luftwaffenführung der Bundeswehr möchte ja auch gerne über bewaffnete Drohnen verfügen. Dabei wird auch an die US-Drohne vom Typ Reaper gedacht. Kritiker befürchten allerdings, dass dieses Waffensystem dann zu Einsatzszenarien benutzt werden könnte, wie wir sie auch zurzeit durch die USA erleben. Also, dass dieses Waffensystem genutzt werden könnte für gezielte Tötungen von mutmaßlichen Terroristen. Teilen Sie solche Befürchtungen?
Kurzfristig sehe ich diese Gefahr bei der Bundeswehr nicht. Es gibt natürlich auch Einsatzmöglichkeiten für Drohnen, die völkerrechtlich legal sind. Das heißt, wenn ich sie in einem bewaffneten Konflikt einsetze, wenn ich sie tatsächlich zum sogenannten Close Air Support oder der Luftnahunterstützung einsetze, also zum Schutz von Bodentruppen, die Patrouille gehen, das sind legale Szenarien, die mit Drohnen auch aus militärischer Sicht sicherlich Sinn machen. Und wenn man sich mit Bundeswehrangehörigen unterhält und auch mit Politikern der aktuellen Generation, das Argument der Luftnahunterstützung wird als das Zentrale, was man hört. Und gleichzeitig hört man eben auch hinter vorgehaltener Hand immer, dass man über die US-Angriffe, die gezielten Tötungen, sehr, sehr unglücklich sei, weil man sie eben auch als völkerrechtlich problematisch empfindet. Ob ich aber jetzt für jede zukünftige Bundesregierung in, sagen wir mal, 10, 15 Jahren die Hand ins Feuer legen würde, das wüsste ich nicht, weil natürlich Völkerrecht verändert sich. Wir kriegen eine Debatte darüber, ob gezielte Tötungen nicht möglicherweise doch völkerrechtlich zulässig sind. Wir haben eine Änderung des Völkergewohnheitsrechts und dann könnte diese Position, die man jetzt zumindest in dem persönlichen Gespräch mitbekommen könnte, die dann irgendwann doch in den Wandel geraten. Also insoweit wäre mir eben auch sehr wichtig, dass die Bundesregierung sich mal klar festlegt, wo sie die Völkerrechtsgrenzen sieht und das auch dann zukünftigen Regierungen ins Stammbuch schreibt. Wenn man im Koalitionsvertrag liest, extralegale, völkerrechtswidrige Tötung mit bewaffneten Drohnen legen wir kategorisch ab, dann ist das natürlich einerseits sehr lobenswert, aber auf der anderen Seite muss man sich immer klar machen, die USA behaupten ja im Rahmen des Völkerrechts zu agieren. Das heißt, die Frage der Legalität hängt vom Standpunkt des jeweiligen Völkerrechtlers ab, den ich frage. Wie gesagt, in Europa gibt es eine herrschende Meinung, die sagt, die Angriffe sind nicht legal. In den USA sagt man aber, sie sind legal. Und wenn dann irgendwann eine Mehrheit der Völkerrechtler sagen würde, ja doch, die USA haben recht, das ist legal, dann würden gezielte Tötungen auch dem Koalitionsvertrag nicht mehr widersprechen. Das heißt, die Frage, wie ich Völkerrecht für mich interpretiere, muss auf den Tisch. Und das fehlt mir von der Bundesregierung hier. Und deshalb würde ich für die Zukunft nichts ausschließen wollen und würde mich einfach freuen, wenn man diesen Punkt, die US-Position ist nicht völkerrechtskonform, wenn man das einfach mal aussprechen würde, ganz deutlich.
Drohnen gelten ja als die Waffe der Zukunft, auch bewaffnete Drohnen. Können Streitkräfte, die auf Drohnen verzichten, auch auf bewaffnete Drohnen, künftig überhaupt noch mithalten? Sind es dann überhaupt noch moderne Streitkräfte, wenn sie nicht über solche Waffensysteme verfügen?
Der Trend geht bei fast allen Militärs zur Drohne. Und ich glaube, man wird sich diesem Trend nicht alleine entgegenstellen können. Deshalb ist die zentrale Frage zu klären, wie geht man mit den Drohnen um, die man hat? Und die Frage, Drohne ja oder nein, da glaube ich, sind wir leider zu spät.
Das heißt, was meinen Sie damit?
Wir führen eine Debatte in Deutschland, die wir vor 10 Jahren hätten führen müssen. Damals hatte aber niemand wirklich außer ein paar Experten, das Thema Drohnen und diese Veränderung überhaupt der Kriegsführung durch moderne Technologie. Die Drohne ist da ja nur ein Ausdruck von mehreren. Wir könnten da jetzt auch noch ganz lange über andere Systeme reden. Diese Debatte haben die Friedensforschung, hat die Friedensbewegung, aber auch das Militär weitestgehend verschlafen. Und jetzt stehen wir vor bestimmten Fakten. Über 80 Staaten haben weltweit schon Drohnen. Die sind bisher meistens noch unbewaffnet. Um die 10 Staaten haben schon bewaffnete. Aber der Trend geht in beiden Bereichen weiterhin, dass immer mehr Staaten sich Drohnen und auch bewaffnete Drohnen beschaffen. Ich glaube, wir müssen einfach jetzt den Einsatz reglementieren. Die Beschaffung werden wir nicht mehr verhindern können.